Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir bringen heute den Mitschnitt eines Vortrags von Jean-Luc Marion. Er hat ihn gehalten September dieses Jahres im Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Der Titel dieses Vortrags heißt Das Unreduzierbare und ist im Rahmen der philosophischen Brocken eine Neuigkeit insofern, als wir hier einen Vortrag haben, der explizit und eindringlich mit Themen der Religion, insbesondere mit der Frage, wie können wir über Gott sprechen, beschäftigt ist. Jean-Luc Marion ist Professor an der Sorbonne gewesen, ist Mitglied der Académie Française und im Moment Professor für die Philosophie der Religionen und Theologie an der University of Chicago. Er ist ein prominenter Sprecher für eine von der Phänomenologie, aber auch von der Philosophiegeschichte her gespeiste und motivierte Reflexion des katholischen Glaubens. Darum und auch insbesondere, weil der Vortrag sehr dicht ist, gebe ich Ihnen zu Beginn einige Orientierungspunkte. Er beginnt, der Vortrag nämlich, mit einem impliziten Verweis auf Ludwig Wittgenstein, auf die These, dass wir nicht sprechen dürften, wovon wir nicht reden können, und er konfrontiert sich mit dieser Aufforderung, und zwar in dem Sinn, dass er sagt, das muss nicht unbedingt so sein, denn wir können auch in Erwägung ziehen, dass unsere Frage falsch gestellt ist. Hier kommt ein phänomenologisches Motiv ins Spiel. Es geht darum, das, wovon wir sprechen, auf die richtige Art und Weise zu rezipieren und ihm nicht Vorschriften zu machen, wie wir uns erwarten, dass es auftritt. Insbesondere im Zusammenhang mit religiösen Fragen ist zu bemerken, dass die Voraussetzung unseres Gottesverständnisses, wenn man sie appliziert an das, was Gott sein soll, einen starken Trend zum Idol hat, zur Idolbildung. Wir machen uns Vorstellungen Gottes und Gott ist daran nicht gebunden, ganz im Gegenteil. Es ist mehr von uns in diesen Vorstellungen als von Gott selbst. Das führt Marion zu dem nächsten Schritt, indem er so etwas wie die phänomenologische Reduktion auf die Idee Gottes anwendet. Was ist das? Das ist der Versuch, in einem Gedankenexperiment einzuklammern, dass es etwas gäbe. Also die Wirklichkeit wird eingeklammert und wir untersuchen die Implikationen der Idee, über die wir hier sprechen. Und das heißt im Besonderen im Fall Gottes, dass wir absehen davon, dass wir fragen und diskutieren könnten, ob Gott existiert oder was Gott ist, und dass wir stattdessen uns mit der Idee Gottes per se beschäftigen. Das heißt, und hier geht Marion in eine sehr alte Tradition, die man auch negative Theologie nennen könnte, dass Gott nicht ist. Gott nicht ist in dem Zusammenhang und in dem Sinn, dass wir von ihm das Sein nicht aussagen können. Damit wäre er sozusagen zu niedrig bewertet. Gott ist jenseits des Seins, Gott ist jenseits der Wesenhaftigkeit, die wir uns vorstellen können. Und darum ist er für uns nach unseren Begriffen nicht fassbar. Die Frage stellt sich dann natürlich, und das ist ein kritischer Punkt, wenn man ihn so weit weggerückt hat, dass er für uns nicht mehr fassbar ist, was haben wir dann noch mit ihm zu tun, was können wir dann noch von ihm sagen? Und das führt Marion in die Richtung der negativen Dialektik der Rede über Gott, die so in die Wege geleitet wird, dass man Aussagen trifft wie Gott ist die Möglichkeit der Unmöglichkeit, die Unmöglichkeit wird im Hinblick auf Gott selbst unmöglich und diese Art von Paradoxien wäre das geeignete Instrument, sich Gott zu nähern, dem wir uns mit eigenem nicht nähern können, dem wir uns mehr oder weniger nur durch die Aufhebung, durch die Suspendierung der Logik nähern können, die uns vorgegeben ist in unserem normalen Verstehenshorizont. Es schließt dann der Vortrag von Jean-Luc Mariot damit, dass er darauf hinweist, dass er sagt, wir können unmöglich von Gott keine Idee haben, wir müssen ihn denken, er ist unausweichlich. Das ist eine Schlussfolgerung, die sich vielleicht am wenigsten erschließen wird für die Hörerinnen, denn sie wird argumentiert nur damit, dass wir ja zumindest einen Namen von Gott hätten und damit würde uns dann doch ein Zugang zur Idee Gottes als des Irreduziblen gegeben, womit sich allerdings die Frage verbindet, was ein Name, der zusammenzudenken ist mit der Unmöglichkeit jeder weiteren inhaltlichen Bestimmung, denn für eine Kenntnis, für einen Zugang zu diesem, man kann nicht sagen Wesen, man kann wahrscheinlich sagen zu diesem Phänomen, das wir Gott nennen, beitragen kann.
Müssen wir über das, wovon wir nicht sprechen können, schweigen? Zweifellos, zumindest wenn wir begreifen, warum wir darüber nicht sprechen können und aus welchem guten Grund wir also darüber nicht sagen dürfen. Denn ohne diese Vorbedingung könnte es immer auch sein, dass wir uns einfach nur aus Nachlässigkeit, Unaufmerksamkeit oder Unaufrichtigkeit ins Schweigen zurückziehen. Denn die Unfähigkeit, etwas zu sagen, kann sich auch einfach nur aus unseren Entscheidungen ergeben, der impliziten oder impliziten. Um sich in Schweigen zurückzuziehen, genügt es zuweilen, dass man immerzu nur gemäß den Bedingungen redet, die im gegebenen Fall dem widersprechen, was es zu denken gilt. Wenn es auf die schlecht gestellten Fragen keine Antwort gibt, so bleibt es noch möglich, diese, anstatt sie kurzerhand wiederfallen zu lassen, einer erneuten Prüfung zu unterziehen, sodass sie vielleicht nicht schon auf Anhieb dem widersprechen, was sie erreichen will. Erreichen, denn man kann nicht einfach davon ausgehen, dass ihr Begriffe wie bedeuten, meinen oder auch nur abzielen auf angemessen sind. Die sich dabei vielleicht schon zu viel oder zu wenig zumuten oder, was noch wahrscheinlicher ist, das Ziel überhaupt verfehlen. Anders gesagt, wenn es um das geht, was wir mangels einem besseren unter Vorbehalt Gott nennen, muss man sich zuerst und vor allem über die Formulierung der Frage selbst unterhalten. Ist, wie überall, aber hier noch schwierender als anderswo, entscheidet bereits die Frage nicht nur über den ganzen Horizont, an dem mögliche Antworten erscheinen könnten, sondern auch darüber, was diese jemals erreichen werden. Und wie kann man im Fall von Gott verlangen, etwas über etwas zu sagen, da es ja zunächst nicht selbstverständlich ist, dass Gott unter die Ordnung von etwas fallen kann oder fallen soll. Und auch versteht es sich nicht von selbst, danach zu fragen, ob er existiert, da es ja genauso wenig selbstverständlich ist, dass sein Gott angemessen sein kann und muss. Noch bevor man über die Antworten diskutieren kann, erfordert ihr die grundlegendste Kritik, dass wir die Angemessenheit unseren Fragen auf den Prüfstand stellen, denn diese sind es, die bereits eine Vorentscheidung über unsere Absicht treffen und eben über deren Rechtweite entscheiden. Und vor allem in diesem Fall, falls es sich nur als Hypothese, aber tatsächlich um so etwas wie ein Gott handeln soll, wo dieser Gott auf welche Art und welche Weise auch immer über die Reichweite dessen, der über ihn zu sprechen beabsichtigt, hinausgeht. Um folglich auch nur die geringste Chance zu haben, es ins Auge zu fassen, und zwar es selbst und nicht einen beliebigen Ersatz, gilt es dann zu sehen, ohne es zu sehen, zu verstehen oder es jemals zu erreichen. Anstatt dieses Paradox kurzerhand abzuqualifizieren, sollten wir es lieber etwas genauer betrachten. In der Sprache der Metaphysik wird der besagte Sprecher, der die Frage nach Gott stellt, nur eine inadäquate Idee des in diesem Fall zur Vorstellung gebrachten Gottes hervorbringen. Inadäquat, das heißt nicht nur eine Idee, die in formaler Hinsicht nicht der objektiven Realität entspricht, die sie gerne begreifbar machen würde, sondern auch und infolgedessen eine Idee, die mehr über den zum Ausdruck bringt, der sich diese Idee vorstellt, der Fragende, als über das, was sie vorzustellen vorgibt. Ich meine zum Beispiel die Definition der inadequate idea bei Spinoza in Ethica, Kurz 2, Sektion 17, wo er sagt, dass die Idee, die Peter hat über Paul, gibt mehr Informationen über Peter als über Paul. Das ist die inadäquate Idee, die mehr sagt über der Sagende als über die Gesagte. Die also tatsächlich nur denjenigen zum Ausdruck bringt, die sie sich vorstellt und der sich also nur selbst vorstellt. Die Diskurse über Gott im Allgemeinen taugen von vornherein und zumeist ausschließlich nur als Symptom ihrer selbst und keineswegs als Entwürfe von Gott. Das, was man über Gott sagt, gibt uns von vornherein und zumeist nur Auskunft über diejenigen, die wir sagen, über das Mann, das es in ihnen sagt, aber betrifft in ganzer Weise das, was Gott möglicherweise sagen wollen könnte, in dem doppelten Sinne seiner möglichen Bedeutung und seines möglichen Ergreifens der Worte. Derjenige, die das Wagnis eingeht, von Gott zu sprechen, in welcher Weise er es ausriskieren mag, sagt unendlich viel mehr über sich selbst als über diesen vermeintlichen Gott. Und dass es sich einbildet, von ihm zu sprechen, bleibt ein Vorwand, ein Prätext, gegenüber dem wirklichen Text, der sich auf denjenigen selbst bezieht, der spricht. In der Sprache der Theologie sagt man, dass jede sichtbare oder begriffliche Vorstellung, jede Aussage, jede Definition von dem oder über das, was unter der Bezeichnung Gottes angezielt wird, keinerlei Zugang zu diesem Gott gewährt, aber dafür einen vollkommenen Blick auf denjenigen bietet, der diese hervorbringt oder sie empfängt. Augustinus sagt in De Civitate Dei, Buch 12, Nummer 18, Perfecto non deum quem cogitare non possunt, sed semet ipsos pro illo cogitantes, non illum sed se ipsos, nec illi sed sibi comparant. Anders gesagt, alles lauft hier auf ein Idol hinaus. Und das Idol, um es noch einmal deutlich zu sagen, hat nicht von einem Trugbild oder einem Blendwerk an sich, weil es genau das zeigt, was es zeigt, ohne Schatten, ohne Verschleierung, ohne Entzug. Aber es zeigt immer nur das, was man in ihm ins Auge fasst, nämlich denjenigen, der ins Auge fasst und nicht das, von dem er sagt, dass er es im Auge fasst. Der Idol steckt in seiner Gestalt das Maß des Übermaßes an Sichtbaren ab, den ein solcher Blick ertragen kann, und zwar genau bis an die äußerste Grenze der Erträglichen. Das, was es sichtbar macht, reflektiert wie ein unsichtbarer Spiegel die Reichweite und die Fassungsvermögen dessen, der sieht und spricht. Das Idol enthüllt also immer eine Wahrheit, aber nicht die von Gott, sondern diejenige dessen, der sich an solche offenbart, er selbst und er allein, indem er dieses Angezielte als das höchste Maß seiner Vorstellung von Unendlichen, den äußersten Punkt seiner Fähigkeit, sich zu verstellen, und als die äußerste Grenze seines phänomenalen Erlebens anerkennt. Wenn also die vorausgesetzte Frage nach Gott nur solche Antworten ermöglicht, die denjenigen betreffen, der sie stellt, und völlig niemals das betreffen, wovon er zu sprechen behauptet, oder kurz gesagt, wenn sich die vorausgesetzte Frage nach Gott tatsächlich nur auf mich bezieht, der ich sie stelle, ohne zu wissen, was ich da sage, sollte man dann nicht auf sie verzichten. Aber darauf verzichten würde genau genommen darauf hinauslaufen, voraussichtlichen Bedingungen der Frage einfach kritiklos anzunehmen und nicht die eigentlichen Aufforderungen dessen Rechnung zu tragen, woraufhin sie abzuzielen beansprucht. Wie also lässt die Frage von der Hypothese der bereits allzu bekannten Antworten befreien? Wie lässt sie sich von dem herauslösen, was nur mich betrifft, der ich die Frage nach Gott nur darum stelle, um für mich selbst zu bürgen und mir selbst zu entsprechen, oder genauer, um mir selbst meinen Platz zuzuweisen. Es bleibt daher nur ein Weg offen, die Antwort zu reduzieren, um die Frage zu wahren. Aber was die Antwort sagt? Über die Verbindlichkeit des Idols lässt sich nicht streiten, eben weil er nur den Betrieb betrifft, der es hervorbringt und sich darin reproduziert. Aber diese Verbindlichkeit, mag sie auch begrenzt sein, hat einen Preis. Das Idol führt niemals bis an Gott heran. Es kehrt immer wieder in sich zurück, der ich Gott sage, und sei es auch nur, um mich in ihm immer wieder zu verleugnen und aufs Neue zu sagen und um mich in ihm in erster Linie zu widerrufen, mich und nicht ihn. Wir wollen diesen reflexiven Tropismus der Antworten noch errichten und an einigen Beispielen aufzeigen, dass sie die eigentliche Frage nach Gott in die Irre führen. Zu sagen, zum Beispiel, ich glaube an Gott oder ich glaube nicht an Gott, sagt noch nichts über Gott aus, aber bereits sehr viel über mich selbst. Noch nicht über Gott, denn es endet sich ja um einen bloßen Glauben, der man in der Metaphysik als seine Meinung bezeichnet, der zudem keinerlei Wissenschaft definiert und folglich erst recht keine Existenz behauptet und eine solche noch viel weniger beweist. Aber bereits sehr viel über mich, zum Beispiel, dass ich das, was ich nicht sehe, als wahr annehmen kann, oder dass ich im Gegenteil nur das annehme, was ich auch wie ein Objekt überprüfen kann. Und auch, dass ich die Absicht habe, mich in eine Art Gemeinschaft einzuschreiben, die sich über den Bereich des nur Menschlichen hinaus erstreckt, bis hinein ins Göttliche, oder dass ich umgekehrt nur die Gemeinschaft des Menschen gelten lasse, sozusagen eine politische Position. Oder auch, dass ich in dieser Annahme zweifellos einen Halt, ein Vertrauen, eine Sicherheit und so weiter erfahre, eine psychologische Disposition des Heteronomie, oder dass ich im Gegenteil jede äußere oder transzendente Autorität zurückweise, eine psychologische Disposition der Autonomie. Aber in alledem verweist nichts auf Gott. Könnte man nicht einwenden, dass die Aussage, ich glaube an Gott oder nicht, dennoch etwas über etwas aussagt, nämlich die Existenz Gottes, weil damit ja gemeint ist, ich glaube, dass Gott existiert oder dass Gott existiert nicht. Es handelt sich folglich, objektiv betrachtet, eine propositionale Aussage, die man beweisen oder widerlegen könnte, oder kurz gesagt, mit der man sich aufgrund von Argumenten auseinandersetzen könnte. Das aber ist nur ein bloßer Schein. Im streng metaphysischen Sinne zu sagen, Gott existiert oder existiert nicht, sagt immer noch fast nichts über Gott, aus mindestens zwei Gründen. Zuerst, weil die Aussage noch nicht das zeigt, was sie in den Vordergrund rückt und weil, wie die Gestellphilosophie bestätigt, die Beweisführung pro und contra sich nicht von selbst versteht. Daher lässt die Aussage und selbst die rein theoretische alles unentschieden. Sie sagt daher de jure nicht Entscheidendes über Gott, außer dies, was Gott betrifft, kommt die Entscheidung nicht Gott zu, sondern demjenigen, der ihn denkt. Was ganz und gar die Metaphysik selbst als Idolatrie bestätigt. Dann zweitens, weil die Aussage voraussetzt, dass die Existenz Gottes, als Attribut zugeschrieben werden kann, was aber nicht selbstverständlich ist. Denn weil die Aussage voraussetzt, dass die Existenz Gott als Attribut zugeschrieben werden kann, was aber nicht selbstverständlich ist. Zuerst weil Existenz zweifellos genauso wenig eine Definition zulässt wie der Begriff des Seins selbst, sodass sich über sie, würde man sie Gott zuschreiben, nicht sagen ließe. Und dann, weil man, auch wenn die Existenz in diesem Fall eine Bedeutung annimmt, eine notwendige, unendliche und durch sich seiende Existenz und so weiter, die nur zu Gott zukommt, sie begreifen müsste und sie also wiederum in unserem univoken Begriff des Seienden mit einschließen müsste, damit wir folglich nur auf etwas Wirkliches denken. Nun aber verweist nicht unmittelbarer auf das Ego als diese Seiende, das auf die Stufe einen bloßen Konzeptus reduziert wird, der durch diesen Ego begriffen wird und der begriffen wird als ein einfaches und reines Cogitabile. Von daher also noch einmal die Bestätigung des Seins selbst als Idolatrie. Gestehen wir also ein für allemal den idolatrischen Status jeder Aussage über Gott ein. Tatsächlich, und wer wüsste dies nicht, geht meine Entscheidung über mich selbst dem Urteil über die Existenz Gottes voraus und bedingt es, sie resultiert nicht aus ihm. Niemand denkt, Gott existiert nicht, also glaube ich nicht an ihn, sondern im Gegenteil, ich glaube nicht an ihn, ich kann es nicht oder ich will es nicht, also existiert er nicht. Was übrigens auch erklärt, dass Existieren hier keinerlei Bedeutung hat, keinerlei Relevanz. Und wenn sogar die metaphysische Aussage sich als das herausstellt, was mehr auf denjenigen hinführt, der sie macht, als auf das, worauf er abzielt, so wird dies noch umso mehr für diejenigen Aussagen gelten, die in direkter Weise denjenigen implizieren, der spricht. Zum Beispiel, was die Idolatrie in der Politik angeht, so bedeutet ihr die Aussage, Gott existiert in Wirklichkeit, dass er mit uns ist. Also dass wir sind, die existieren, vor allem gegen die anderen. Es handelt sich dabei um eine Idolatrie, die im eigentlichen Sinne politisch ist und die so weit geht, dass sie sich ohne weiteres mit einer schlichtweg logischen Absurdität abfindet. Gott existiert nicht, aber wir sind sein Volk. Oder anders gesagt, wir glauben nicht, dass Gott existiert, aber dies zu glauben, bleibt unser Privileg. Und dieses Privileg zeichnet uns gegenüber den anderen aus, die nicht einmal dazu auserwählt sind, Gott zu verneinen oder zu leugnen. Aber die ganze Absurdität verschwindet, wenn man in Betracht sieht, dass Gott ihr ausschließlich jede betrifft, die von ihm sprechen und keineswegs das, wovon sie zu sprechen behaupten. Dasselbe gilt für die Idole in der Moral und mehr als alles andere für die vermeintliche Frage nach dem Bösen, die ebenso unlösbar wie unsachgewiss gestellt. Nach gängiger Auffassung müsste diese Frage mit Gott verknüpft sein, und zwar aufgrund des Prinzips des zureichenden Grundes, das für jede Wirkung eine Ursache verlangt, in diesem Fall also ein Schuldigen. Das Böse existiert, so sagt man, also muss man einen Grund für es finden, der nur Gott sein könnte. Dieses Argument, wenn es denn eines ist, taugt selbstverständlich nichts. Zuerst, weil es ja sein könnte, dass das Böse streng genommen gar nicht existiert und folglich auch nicht die geringste Wirkursache verlangt, sondern nur einen Mangel an Sein bezeugt und daher auch nicht unter den Satz vom Grund fällt. Dann, weil die Schlussfolgerung, die aus Gott den universalen Verantwortlichen für das Böse macht, zwei Ergebnisse erlaubt, die im Gegensatz zueinander stehen. Entweder man sagt, Gott existiert nicht, verdient es nicht zu existieren, da es ja das Böse tatsächlich gibt, das mit seiner vermeintlichen Güte unvereinbar ist. Oder man sagt, Gott muss auch wieder in existieren, gerade deshalb, um ihn dafür anklagen zu können, das Böse herauf zu beschwören und ihn dazu zu verdammen, nicht mehr zu existieren. Gott muss aus seiner Nicht-Existenz herauszutreten, zumindest für die Zeit, in der man ihn anklagt, muss er gerade so weit existieren, dass seine Nicht-Existenz selbst als Ergebnis meiner alleinigen und souveränen Entscheidung sein kann. Zitat, das ist von der einzigen Dichtung von Stas geschrieben im Gefängnis. Zitat, ich wünsche mein Leben im Schoß des Atheismus zu enden. Der niederträgliche Gott, der mich erschrecken soll, sei nur ihn zu lästern von mir begriffen. Wärest du fähig, einen Augenblick lang zu existieren, damit ich mich des Spaßes erfreuen mag, dich trefflicher zu beleidigen. Dem Widerspruch diesen Schlussfolgerungen, Gott existiert, aber er existiert nicht, ist dennoch eine gewisse Logik nicht abzusprechen, da ja jede These gleichermaßen aus dem einzig entscheidenden Punkt des Arguments errührt, für das Böse einen anderen Verantwortlichen, eine andere Ursache finden als ich mich selbst. Anders gesagt, das Argument bezogen auf Gott hat nicht als das Symptom meiner eigenen Situation anzubieten. Ich bin unglücklich und böse, also existiert Gott nicht, oder im Gegenteil, also muss er existieren, um dafür verantwortlich zu sein. Der Widerspruch verschwindet, noch einmal, sobald man ihn von einem ethischen Standpunkt aus betrachtet, der im vorliegenden Fall auf dem idolatrischen Standpunkt meiner selbst hinausläuft, der ich von Schuld besessen bin und der seine eigene Unschuld beteuert. Muss man zuerst das in Klammern setzen, was der eine oder andere über ihn glaubt. Da diese Aussagen ja nur jene betreffen, die sie äußern und sie stützen. Die Frage betrifft möglicherweise Gott nur dann, wenn der Unterschied zwischen dem, der glaubt, und dem, der nicht glaubt, aufgehoben ist und damit auch alle anderen Unterschiede, diejenigen zwischen Juden und Griechen, Sklaven und freien Menschen, zwischen Männern und Frauen selbstverständlich und selbst die zwischen Atheisten und Deisten, Philosophen, Männern von Welt, Journalisten und so fort. Vor allem der Unterschied zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, denn die glauben alle beide, dass das, was sie sagen, sehr wohl Gott als solchen vorstellen würde, während in Wirklichkeit ihre Überzeugung nur dazu dient, meistenfalls jedenfalls, sich selbst eine Identität zu sichern, die ansonsten sehr zweifelhaft bliebe. Die Reduktion der Idee Gottes. Die Frage nach Gott kann möglicherweise nur dann auf ihn abzielen, wenn sie frei bleibt von allen Antworten, die ihnen von Idolatrie aufgedrängt werden. Es bleibt also nur die Frage nach Gott, auf Gott sozusagen zurückzuführen, indem man den Gott aller dogmatischen Antworten, das heißt aller metaphysischen Antworten, in Klammern setzt. Wenn es sich daher als möglich herausstellen sollte, alle Idolatrien zu reduzieren, und wenn dann in diesem Fall nur ein Rest zu sehen und zu sagen sein sollte, dann wäre es angemessen, diesen Rest Gott als dem Unreduzierbaren zuzuschreiben. Dass eine solche Reduktion von Gott auf Gott in Betracht gezogen werden muss und bis zu einem gewissen Grade sogar durchgeführt werden kann, hat Husserl selbst dargelegt in Ideen 1, Sektion 58. Doch zum welchen Grad, bis zum welchen Grade? Die Philosophie muss ihr zugestehen, dass sie auf diesem Wege nicht wirklich weit vorankommen kann und deutlich diesseits der Theologie zum Stillstand kommt. Aber sie kann noch zumindest einige erste Schritte auf dem Weg der Reduktion des Idee Gottes tun, das heißt in der Zurückführung von Gott auf Gott. Die Idee von Gott drängt sich ständig auf, selbst wenn die Existenz in Klammern gesetzt ist. Der Wegfall der Existenz schließt Gott als Frage nicht aus, sondern erlaubt es, sie in ihrer Einzigartigkeit und Vorrangigkeit näher zu bestimmen. Zuletzt deshalb, weil Gott die Existenz zuzuschreiben nicht selbstverständlich ist, da sie sich entweder aufgrund der Universität des Seienden als überflüssig oder aber aufgrund der Mehrdeutigkeit des Seienden als unverständlich erweist. Und dann, weil der Mangel an Existenz, die negative Existenz, immer wieder gefordert wird, um Gott als Gott zu denken. Damit sich also der Tod Gottes nicht einfach auf den Tod eines bloßen Idols beschränkt, sondern auch den wahren Gott betrifft, muss vorausgesetzt werden, dass ein Gott ohne Sein Gott bleibt, damit das, was stirbt, ohne Existenz immer noch das göttliche Wesen ist. Und damit ein neuer Gott sich uns allein als ein wahrer Gott ereignen kann, muss man ebenso zugeben, dass das, was im Kommen bleibt, wenn auch noch ohne Existenz, dennoch bereits den Namen eines Gottes verdient. Auch wenn diese Forderungen widersprüchlich und unrealisierbar erscheinen, sie mögen es tatsächlich sein, so könnte dies dennoch manche unter der größten Denker nicht daran hindern, sie zu unterstützen. Und vor allem, und weil Gott sich mehr als durch seine metaphysische Identifikation mit der Existenz selbst gerade dadurch als solcher ausgezeichnet, dass er über die Existenz und über das Sein im Allgemeinen hinausgeht. Um dies zuzugestehen, genügt es zu bedenken, dass die Göttlichkeit und Größe Gottes nicht in der univoken Abstraktion der Existenz von Tatsachen gedacht werden können oder dürfen. Die Existenz hat nur Sinn und Berechtigung für das, was die Welt als Seiendes enthüllt, das in ihr zu sein hat, nicht aber für das, was sich in der Welt nur im Modus dessen manifestiert, was in ihr nicht dauerhaft ist. Wenn Gott sich jemals als unserer Welt offenbart, dann offenbart er sich, er in ihr zugleich, dass er nicht in ihr ist, sein Modus, seine Existenz nicht aufhebt. Was Gott und er allein unter dem Namen Schöpfung und Auferstehung vollbringt, besteht dadurch genommen darin, die Unterscheidung zwischen Sein und Nichtsein außer Kraft zu setzen, das, was ist, umzukehren in das, was nicht ist, und das, was nicht ist, auf das Konto dessen zu überweisen, was ist. Die Idee Gottes kann also nicht nur von der Existenz abgelöst werden, sondern es ist geradezu dieses Außerkraftsetzen der Existenz, das Gott als solcher näher bestimmt. Daher können derjenige, der Gott verneint, als auch derjenige, der ihn bejaht, dies mit umso größerer Bestimmtheit tun, wie sie ihn von der Existenz befreien. Denn Gott geht über die Existenz in sich hinaus. Seine Idee setzt diese folglich auch in Klammern. Kann man die Idee Gottes jenseits der Existenz und dem Nicht reduzieren? Jenseits oder besser noch, diesseits der Existenz liegt das Wesen selbst, das Wesen, das die Möglichkeit jedes Seienden durch seine Nicht-Widersprüchlichkeit besteht. Hat die Idee Gottes also über seine Möglichkeit hinaus Bestand? Oder anders gesagt, lässt sich Gott in der Situation der Unmöglichkeit denken? Es scheint selbstverständlich zu sein, dass kein Wesen, keine Definition und keine Aussage der Möglichkeit widersprechen kann, nicht sich selbst widersprechen kann, indem es sich die Unmöglichkeit auferlegt und seine eigene Unmöglichkeit aufweist. Aber wenn die Idee Gottes für Gott tauglich ist, das heißt, wenn man Gott als den annimmt, als der er sich gibt, nämlich als Ausnahme Katexoken par excellence, vom Wesen, von der Definition, von der Aussage, dann bleibt die Idee Gottes nicht nur denkbar im Zustand der Unmöglichkeit, sondern dann zeichnet sie sich geradezu durch diese einzigartige Möglichkeit aus, nämlich durch die Möglichkeit der Unmöglichkeit. Gott bürdet es seiner Idee auf, seine Möglichkeit in ihr eingeklammert zu lassen. Seine Unmöglichkeit verbietet nicht die Idee Gottes, denn wenn es um Gott geht, wird die Unmöglichkeit selbst unmöglich. Der Unterschied zwischen dem Sterblichen und dem Göttlichen, oder genauer noch zwischen dem Menschen und Gott, lässt sich zunächst nur vom Hintergrund ihrer jeweiligen Einstellung gegenüber der Unmöglichkeit sagen und bestimmen. Die Menschen definieren sich als Sterbliche gemäß dem Gegensatz zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen. Sie leben im Möglichen und nur so lange, wie dieses besteht, und sie sterben, sobald das Mögliche dem Unmöglichen unterliegt. Ihr Tod setzt sie der Unmöglichkeit aus, weil die Unmöglichkeit selbst auf eine noch unbedingtere Weise ihnen, ausgehend von der Unmöglichkeit der Möglichkeit, den Tod eröffnet. Die Sterblichen leben im Möglichen und sterben im Unmöglichen. Wenn es sich aber um Gott handelt, dann geht es dabei im Gegenteil um das Unmögliche. Und sofern es dabei um das Unmögliche geht, muss es sich von Gott ändern. Wenn das Unmögliche sich ereignet, wenn er das Unmögliche bewirkt. Zitat: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott alles ist möglich. Evangelium nach Markus 10, 27. Diese Formel definiert tatsächlich die Grenzen des Menschen und das Vorrecht Gottes. Anders gesagt, die Aussage, dass nichts für Gott unmöglich ist, muss als eine analytische, tautologische und in kantischer Stühle a priorische Aussage verstanden werden. Daher erscheint es auch unmöglich, dass die Idee Gottes das Unmögliche nicht umfasst, und es scheint auch ein Widerspruch zu sein, dass sie dem Widerspruch nachgibt. Nur solange das Denken nicht in den Bereich des Unmöglichen eintritt oder zumindest nicht dessen Grenze berührt, die für uns unüberschreitbar ist, kann es sich nicht im Eigentlichen um Gott handeln. Solange es um das Mögliche geht, das logisch, aber auch das faktisch existenzielle Mögliche, begnügt sich der Mensch damit, es in aller Gelassenheit zu verwalten, und die Sterblichen haben weder das Bedürfnis noch einen Grund, darin nach Gott zu rufen. Aber sobald man Zugang zum Unmöglichen erlangt, oder besser gesagt, gerade keinen Zugang zu ihm erlangt, sobald man auf es stößt, dann tut sich für einen der Bereich auf, in dem es sich um Gott enden kann. Nicht, dass es genügen würde, das Unmögliche zu erfahren, um eine Erfahrung Gottes zu machen. So als ob jedes Unmögliche für uns schon ausreichen würde, um von Gott eine Idee zu bekommen. Doch sobald sich der Bereich des Unmöglichen einmal geöffnet hat, genügt es, dass etwas in einem Widerspruch zu ihm stehen kann, damit wir das Recht haben, ihm die Bezeichnung Gott zu verleihen. Wenn und solange dieses "Das ist unmöglich, wie Gott wirken kann", dann und solange kann es sich um Gott handeln. Aber das Unmögliche bleibt per definitionem und ganz offensichtlich für uns immer ein Unmögliches, so wie für Gott seine Differenz zum Möglichen verschwindet. Ein solches Unmögliches aber hat nur in unserem Begriff einen Sinn. Und auch das Unmögliche und unseren Begriff verstehen sich gemäß einer analytischen, tautologischen Aussage a priori. Daraus folgt, dass das Unmögliche für uns, so wie es unsere Endlichkeit und jene unseres Begriffs definiert, Gott nicht definieren kann oder vielmehr nur das Symptom seiner Wirkung auf unsere Endlichkeit definieren würde. Es erweist sich daher als unmöglich zu sagen, Gott ist unmöglich. Denn die Unmöglichkeit, ihn zu begreifen, das heißt ihn in unserem Begriff zu begreifen, ist das, was Gott ausdrücklich genau genommen und in erster Linie kennzeichnet. Das bedeutet nicht, dass alles Unmögliche mit Gott gleichzustellen wäre, aber ohne etwas Unmögliche wäre es nicht mehr möglich, dass von Gott die Rede sein könnte. Denn wenn es nicht genügend Unbegriffliches und Unmögliches gibt, damit von Gott die Rede sein kann, wenn es sich noch nicht um Unmögliches und auch noch nicht um Unbegreifliches ändert, dann könnte es sich sehr wohl auch nur um ein Idol ändern, um Gott. Die Unmöglichkeit für uns, einen Begriff von Gott zu haben, definiert sein Wesen, dass Gott nur Gott allein begreiflich wird, um uns also unbegreiflich bleibt, dies hat nichts Unbegreifliches und auch nichts Absurdes an sich. Würde Gott begreiflich und möglich werden, ohne damit unsere Endlichkeit zu widersprechen, so würde vor allem dies als unbegreiflich und also absurd erscheinen. Gott allein geht über seine Unmöglichkeit für uns hinaus. Gott übersteigt folglich das Wesen und die Existenz Gottes. Die Idee von ihm bleibt für uns denkbar, selbst nach der Einklammerung seiner Existenz und sein Wesen, vor allem nach dieser Reduktion. Zum Schluss. Wir können unmöglich von Gott keine Idee haben, vor allem nicht nach der Reduktion. Unreduzierbar gibt sich die Idee Gottes als diejenige, die man nicht haben kann, weil ihre mögliche Unmöglichkeit sie für uns näher bestimmt. Man könnte sie dadurch mit einer Bedeutung ohne Inhalt oder Vorstellung oder einer Vorstellung ohne Gegenstand vergleichen. Denn die Besonderheit von Widersprüchen und Unmöglichkeiten besteht darin, dass wir sie uns weder als Seiende noch als Gegenstände vorstellen können, aber sie dennoch denken, und sei es nur, auch nur, um sie als Widersprüche oder Unmöglichkeiten zu identifizieren. Wir denken sie folglich ohne Vorbedingung als reine Gegebenheiten. Und so verhält sich auch mit der Idee Gottes. Sobald die Möglichkeit selbst nach der Reduktion einmal auf sich reduziert ist, kann sie uns nicht mehr als Vorstellung vor irgendetwas zukommen. Trotzdem ereignet sie sich für uns nämlich als etwas Unreduzierbares. Denn um eine Definition Gottes zu kritisieren, sie in ihrer Unangemessenheit zu beanständen oder ihre Unmöglichkeit oder Unverständlichkeit herauszustellen, muss man streng genommen schon einen Zugang zu ihr haben. Und wir haben tatsächlich immer einen Zugang zu ihr. Niemand kann leugnen, eine Idee von Gott zu haben, von demjenigen, den wir alle kennen, zumindest dem Namen nach. Das ist eine Formulation von Jules Renard. Das ist ein bisschen komisch. Dieu, celui que tout le monde connaît, comme de nom. Den wir allen kennen, zumindest der Namen nach. Wie erscheint sie uns, diese Idee Gottes? Auch ihr wieder als Gegebenes, gemäß dem minimalistischen Bedeutung, als eine reine Gegebenheit. Zitat von Descartes. Si datur idea dei ut manifestum est illam dari. Wenn es die Idee Gottes gibt, und es ist offenkundig, dass es sie gibt. Weniger deshalb, weil der Gegenstand und das Seiende fehlen, sondern weil es dabei um das geht, was in keinster Weise und keinster Form als Gegenstand irgendeiner Vorstellung dienen kann, das, wodurch Gott ins Denken einfällt, setzt nicht voraus, nicht einmal das Nicht, und bleibt auf nichts reduzierbar, nicht einmal auf die Reduktion. Das Unreduzierbare zwingt sich auf wie das Unwiderrufliche, die Unmöglichkeit, Gott zu entkommen. Das ist ein Formulation von Levinas.
Mm-hmm.